Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Hallo, ich bin der Stefan Stör von Störs Lesefutter und gemeinsam mit der
Michi Thienhoff
werde ich euch, beziehungsweise wir werden euch einfach ein paar coole Bücher für den heißen Sommer präsentieren.
Schon fast traditionell, immerhin zum dritten Mal, gibt's in einem Bücher-Menschen-Special Buchtipps für einen feinen Lesesommer. Damit herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Episode. Und für mich sind solche Folgen immer auch Gelegenheit, Buchhandlungen zu besuchen und vorzustellen. Denn wo findet man eher Bücher-Menschen als in einem Geschäft voller Bücher? Und nur zu gerne habe ich einen weiteren Ausflug nach Treskirchen gemacht, um mir Buchempfehlungen von Stefan Stör und Michaela Thienhoff zu holen. Auch um persönlich zu gratulieren, denn Störs Lesefutter ist 2025 zur Buchhandlung des Jahres gekürt worden. Die beiden erzählen, was sie an ihrem Beruf lieben, was Erfolg in der Branche ausmacht und dass es vor allem Herz und Leidenschaft dafür braucht. Da werden dann schon mal Seefestspiele ohne See ausgerufen und falsche Schotten in die Buchhandlung bestellt. Buchtipps gibt's für jedes Alter und aus jedem Genre. Am besten gleich was zum Mitschreiben vorbereiten. Hört rein, viel Spaß dabei.
Ich bin wieder da. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich durfte ja im April, war das, eine Lesung mit der Mina Albich hier bei euch in Störs Lesefutter in eurer wunderbaren Buchhandlung moderieren. Und deshalb habe ich da nicht lange nachdenken müssen, welche Buchhandlung frage ich denn nach Buchtipps für den Sommer. Also auf ins Auto und ab nach Treskirchen zu Störs Lesefutter. Und danke für eure Zeit und überhaupt herzliche Gratulation zur Buchhandlung des Jahres 2025.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und wir freuen uns mindestens genauso viel, dass wir Buchhandlung des Jahres geworden sind.
Ein Glückwunsch geht dann auch raus, auch an die Bücher am Spitz,
Buchhandlung List,
die Buchhandlung Schachinger und an die Verlagsbuchhandlung Kurdirektion. Ihr teilt euch diesen Preis, ihr seid alle zur Buchhandlung 2025, zur Buchhandlung des Jahres gewählt worden. Ihr teilt euch die Ehre, teilt ihr euch das Preisgeld?
Wir teilen uns das Preisgeld, das irgendwann kommt, und wir teilen uns, glaube ich, auch die Begeisterung für Bücher, weil sonst wird man nicht Buchhandlung des Jahres.
Stefan, vielleicht kannst du auch gleich ein bisschen was zur Geschichte dieses Hauses erzählen. Ihr habt ja nicht immer Bücher zu kaufen gegeben.
Hier gibt es seit jetzt bald 4 Jahren Bücher zu kaufen und vorher, also das Haus hat mein Vater gebaut und der Großvater hat auf dem Grund schon Hühner- und Kükenfutter gemischt und verkauft. Deswegen war es damals Störs Futter, die Küken gedeihen prächtig. Das werden wir irgendwann einmal, glaube ich, auch einbauen. Wir werden irgendwann einmal sagen, die Kinder gedeihen prächtig mit Störs Lesefutter. Dann hat mein Vater das Haus gebaut und hat da seine Zoo- und Gartenhandlung gehabt. Und jetzt haben wir da die Buchhandlung und versorgen alle mit Lesefutter.
Wann bist du eingestiegen? Als Buchhändler, war das für dich immer schon Berufswunsch Nummer 1?
Nein, Berufswunsch Nummer 1 wäre Archäologe gewesen. Das hätte ich auch fast studiert. Aber nachdem ich dann drauf gekommen bin, dass die interessanten Dinge schon alle gefunden worden sind von Indiana Jones und wahrscheinlich das Leben als Archäologe auch nicht Indiana Jonesig ist, habe ich dann eine Buchhandlerslehre gemacht. Das war Anfang der 90er Jahre. Bin dann relativ schnell von meiner Lehrbuchhandlung in einen anderen Betrieb des Unternehmens als Filialleiter gewechselt. Und nach 2,5 Jahren als Filialleiter habe ich sozusagen die Seiten gewechselt und bin Verlagsvertreter geworden, was ich immer noch bin, nebenbei. Hauptberuflich, für alle, die zuhören.
Und du gräbst jetzt Bücherschätze aus, sozusagen.
Ganz genau, ja.
Ja. Michi, wie bist du hier gelandet?
Ja, grundsätzlich eigentlich auch durch Zufall. Auch ich hatte den Beruf des Buchhändlers irgendwie gar nicht am Schirm. Wollte an sich nicht mehr in die Schule gehen, habe dann eine Lehrstelle gesucht. Das wäre zuerst eine ganz andere Idee, ein ganz anderer Beruf gewesen. Und aus meiner heutigen Sicht, glücklicherweise, habe ich dann keine Lehrstelle in diesem Beruf bekommen und hatte dann die Zusage, in einer wunderbaren Papierhandlung als Lehrling arbeiten zu dürfen. Da gab es aber auch die Buchhandlung im oberen Stockwerk und mein Glück damals war, dass der Lehrling, der für die Buchhandlung vorgesehen war, ganz kurzfristig abgesprungen ist. Ich gefragt wurde, ob ich mir die Buchhandlung anschauen möchte und ich weiß noch, an diesem Tag bin ich ganz stolz nach Hause gekommen und habe zu meiner Mutter gesagt, Mutti, ich weiß jetzt, was ich werde. Ich werde Buchhändlerin. Also in der Früh noch losgegangen, um in dieser Papierhandlung mitzuhelfen und zu Mittag dann nach Hause gekommen mit dem Vorhaben, Buchhändlerin zu werden. Und ja, das ist es. Ich liebe diesen Beruf. Ich möchte nichts anderes tun. Ja, ja, die Begeisterung
hast
ist viel ungebrochen.
Mit beschriebenem Papier zu tun.
Genau.
Sozusagen.
Ja. Genau.
Seit wann gibt es Störs Lesefutter mit euch beiden? Du hast es schon erwähnt, ich habe es schon wieder vergessen. Ich will jetzt nichts Falsches
sagen. Ja, wir haben zum ersten Mal aufgemacht am 6. September 2021, also so im Abklingen der wunderbaren Corona-Pandemie. Und damit werden wir heuer 4 Jahre.
4 Jahre, noch relativ jung. Was macht für euch die Buchhandlung aus? Wie seid ihr da reingestartet? Was waren so eure Ziele, eure Träume?
Ja, die Ziele oder das eine große Ziel war, einfach einen Ort zu schaffen, an dem ganz viel Unterschiedliches passiert. Alles, was mit dem Thema Lesen, Literatur, Texte, mit Autoren zu tun hat. Einen Ort zu schaffen, wo man gerne herkommt, wo man auch verweilen kann, wo man sich wohlfühlt und sagt, da gehe ich mit noch ein bisschen mehr nach Hause, als ich ohnehin von einer Buchhandlung erwarte.
Nicht das nur war einem Buch.
Genau.
Stefan, Buchhandlung des Jahres wird man ja auch nicht umsonst.
Buchhandlung des Jahres wird man nicht umsonst. Da muss man, glaube ich, also einerseits ein tolles Konzept haben, eine aktive Buchhandlung. Die aktive Buchhandlung haben wir. Dann braucht es noch einen Text und wir sind ja super im Texte lesen, aber nicht gut im Texte schreiben. Deswegen haben wir uns den Profi ausgesucht, unsere Praktikantin des Jahres, Trommelwirbel, Susanne Christek, die wir voriges Jahr im November auf der Buch Wien gefragt haben, ob sie uns den Text schreiben würde und die gesagt hat, ja, sie macht's, aber nur unter einer Bedingung, eben sie möchte einen Tag hier als Praktikantin mitarbeiten und das hat sie dann im Februar gemacht.
Was war besser, der Text oder der Tag, ihre Arbeit?
Also
für uns war beides
es war beides einzigartig. Für die Susanne weiß ich es nicht, wobei die Susanne jetzt schon, glaube ich, noch mehr Hochachtung vor dem Beruf des Buchhändlers, der Buchhändlerin hat. Sie wollte wirklich alles wissen, von wo kommen die Bücher, wie werden sie übernommen, wo werden sie eingeschlichtet, wie werden sie verkauft. Also sie wollte wirklich alles wissen und hat dann gesagt, das könnte sie wahrscheinlich eher nicht so, weil es ist ja auch eine Arbeit, wo man andauernd irgendwie unterbrochen wird, weil dauernd das Telefon läutet, Gott sei Dank immer wieder Kundinnen und Kunden reinkommen. In Wirklichkeit warten wir alle noch auf Susannes Video, A Day at Störs Lesefutter, weil sie hat auch mitgefilmt.
Filmt, genau. Der Schnitt steht noch aus.
Ja, die Deadline.
Das alles, das zieht hier nicht nur Kundinnen und Kunden an. Zu euch kommen regelmäßig Autorinnen und Autoren. Es gibt wirklich viele Veranstaltungen bei euch. Verfolgt ihr da auch ein gewisses Konzept?
Nicht wirklich, denke ich. Es passiert uns vieles. Einfach, wenn wir sehen, welche neuen Bücher kommen, welche Autoren bringen wieder tolle Bücher, was vielleicht am bewusstesten gelenkt wird, ist, dass wir sehr, also einfach auf eine große Abwechslung auch Wert legen, so dass wirklich für alle unsere Kunden und interessierten Lesungsbesucher immer wieder etwas dabei ist.
Ja, und seit ungefähr 2 Jahren haben wir auch keine Angst mehr vor großen Namen, weil wir fragen einfach. Also wir haben tolle Autorinnen und Autoren da und bringen einfach unseren Kundinnen und Kunden und der Region große Namen, aber auch unbekannte Autorinnen und Autoren, die es zu entdecken gibt, von denen wir meinen, dass es
wert ist,
sie zu uns einzuladen.
Welche Veranstaltungen sind euch da besonders gut in Erinnerung geblieben oder was war wirklich außerordentlich?
Außerordentlich. Die ersten Dreiskirchner Seefestspiele im August 2022, wo wir hinten in unserem Garten ohne See einfach Seefestspiele gemacht haben, weil wir für den ersten Neusiedlersee-Krimi mit Lukas Bellmann sonst erst einen Termin irgendwann im November gehabt haben und uns selbst irgendwie überlisten wollten, weil wir im Juli und im August keine Lesungen machen und So sind die Seefestspiele geboren. Und Lukas hat dann gesagt, es war authentischer als bei seiner Premierenlesung, weil wir hatten aus Ungarn gestohlenen Kukarutz, wir haben von entlang der Astbankbahn Schilf geschnitten, wir hatten einen Schwan, einen Storch, mehrere Reiher.
Echte?
Nein,
in dem Fall nicht. Der Schwan war 2D, das war der Geburtsschwan von der örtlichen Feuerwehr, den wir so ausgepackt haben. Der Storch ist
ausgeborgt.
Nein, sie haben ihn zurückbekommen. Ja, nein, wir haben gefragt, hat irgendjemand einen Storch? Der Schwan ist aus dem Nachbarort vom Siedlerverein, aus Styropor und lebensgroß, und die Reiher sind, glaube ich, wieder im
Fall. Von einer Freundin, ja, die uns das dann auch noch geborgt hat, damit es so authentisch wie möglich wird. Und laut Lukas hatte er das Gefühl, also es war mehr Neusiedlersee-Feeling als dann tatsächlich bei einer seiner Lesungen dort, die er glaubt.
Noch dazu, wir ihn ja dann auch in einen fiktiven See gesetzt haben. Wir haben ein Planschbecken aufgeblasen und hatten dort
ohne Wasser. Also
genauso viel Wasser wie im 22er Jahr im Zicksee war.
Okay, nämlich nichts.
Nämlich nichts.
Im Grunde sind alle Abende auf unterschiedliche Art toll und wir gehen aus diesen Abenden immer beseelt, ja, und mit hoffentlich oder mindestens genauso viel Energie heraus wie alle, die dann auch so hier waren und zugehört haben. Wir hören das zumindest immer wieder, aber was auch besonders toll oder mir in Erinnerung geblieben ist, sind zwei Lesungsabende mit Musik. Mhm. Das finde ich, rundet das Ganze auch immer noch toll ab. Da gab es eine junge Badner-Autorin, die Hanna Oppolzer, und sie hat eine befreundete Musikerin, ebenfalls eine sehr begabte junge Frau, die Magdalena Fürntrat, die sie auf der Harfe begleitet hat. Und das habe ich auch ganz toll in Erinnerung. Oder unser Schottland-Abend, der war auch ganz besonders, Stefan.
Mit 5 Dudelsack-Spielern, also Spielerinnen, einem Whisky-Taster und einem schottischen Autor und eine so hohe Dichte von falschen Schotten im Schottenrock hatten wir noch nie.
Aber ich glaube, ich muss auch noch erwähnen, weil das ist so meine ganz persönliche Geschichte, worauf ich sehr stolz bin, denn auch sie erschien mir zu Beginn mit der eigenen Buchhandlung als Autorin eher unerreichbar. Das ist die Renate Welsch, die wir schon dreimal zu Gast hatten bei uns, die ich sehr verehre. Und das macht mich schon sehr stolz, dass sie uns im Grunde jährlich einmal besucht. Sie hat auch immer ein neues Buch dann gerade, und sie hat dreimal bereits bei uns gelesen, und das waren auch immer ganz beeindruckende und tolle, ja, Abende.
Kann man stolz sein. Renate Welsch ist ein großer Name.
Ja, und was natürlich auch ein jährliches Highlight ist, ist unser Störste, der Geburtstag der Buchhandlung, wo wir 2 Lesungen haben, eine am Vormittag für Kinder, eine am Nachmittag für Erwachsene, und dazwischen, du hast eh schon gesprochen, dass Autorinnen und Autoren gern zu uns kommen. An dem Tag hat die Partnerbahn die allerhöchste Autorinnendichte ever, weil wir so immer um die 30 Autorinnen und Autoren haben, die über den Tag verteilt kommen und meistens auch hängen bleiben.
Was sagen eure Kundinnen, eure Kunden? Habt ihr viele Stammgäste und Besucherinnen und Besucher, die hereinkommen?
Wir haben viele Stammgäste. Wir haben jetzt auch viele, die uns mit der Auszeichnung Buchhandlung des Jahres neu entdecken. Wir haben ja eigentlich viele, die dann zu Stammgästen und Stammkundinnen werden. Und die sind total stolz, gratulieren uns. Und jeder und jede, die kommt und sagt, das ist so toll, dass ihr Buchhandlung des Jahres sagt, kriegen von mir die gleiche Antwort, Buchhandlung des Jahres. Wir wurden ausgezeichnet, aber sein tun wir es alle miteinander, mit unseren Autorinnen und Autoren, mit unseren Mitarbeiterinnen und natürlich auch mit unseren Kundinnen und Kunden. Weil alleine wirst du nicht mit Buchhandlung des Jahres, auch nicht zu zweit.
Nein. Es braucht schon mehr. Und ja, alle, die uns begleitet haben oder immer wieder in unterschiedlichster Art unterstützt haben oder mit uns gemeinsam irgendwelche Ideen umgesetzt haben. Für uns ist das schon so, dass wir sagen, das wäre so nicht möglich gewesen ohne diese Zusammenarbeit, die wir da kennengelernt haben in diesen 4 Jahren.
Da steckt sicher viel Herzblut auch dahinter. Wie ist es jetzt? Leider muss man sagen, ist auch immer wieder mal oder hört man, liest man, manche Buchhandlungen müssen schließen, kleinere Geschäfte. Wie geht ihr mit der großen Konkurrenz um, von Ketten oder auch online?
Also die Online-Kunden kaufen online, können das gerne auch über unseren Webshop machen. Die Kunden, die über irgendwelche großen Konzerne kaufen, machen das wahrscheinlich bewusst, weil sie lieber die Steuern nicht in Österreich gezahlt haben wollen. Die werden wir nicht erreichen. Und Kunden von Ketten erleben dort ein ganz anderes Einkaufen als bei uns. Dort mag die Auswahl, die vor Ort ist, vielleicht größer sein, aber die Beratung ist ganz sicher in den unabhängigen, inhabergeführten und kleinen Filialbetrieben viel besser, weil da sind die Menschen da, die genau das auswählen, was sie auf Lager haben wollen, die dafür brennen, die Buchhändlerinnen und Buchhändler mit Leidenschaft sind. Wie siehst du das?
Die im Idealfall auch so weit die Zeit haben, eben für ihre Kunden da zu sein, Geschichten zu erzählen. So habe ich das in meiner beruflichen Laufbahn kennengelernt, dass mir doch dann auch die Zeit genommen wurde, all das, was mich begeistert, welche Bücher ich toll finde, mehr darüber erzählen zu dürfen. Es war einfach nicht mehr möglich. Und das leben wir hier. Und ich glaube, das findet eher in den kleineren Buchgeschäften, in den inhabergeführten Buchgeschäften statt. Und ich denke, das ist etwas, was ganz wichtig ist und auch erkannt wird und
geschätzt wird.
Es aus unserer Sicht doch funktioniert oder funktionieren kann. Wenn Buchgeschäfte zusperren, hängt es leider wahrscheinlich immer von mehreren Faktoren ab. Aber ich bin der Meinung, das ist schon ein großer Unterschied, wodurch wir uns behaupten können und abheben können.
Und natürlich unsere Wohnzimmeratmosphäre, unser guter Kaffee, das immer freundliche Lächeln.
Ja, wir haben einfach viel Spaß hier.
Ja.
So soll's glücklicherweise sein. Haben unsere Kunden denselben Humor wie wir.
Und du hast schon erwähnt, man geht hier nicht nur mit einem Buch raus. Es ist einfach ein gutes Gefühl, hierher zu kommen, beraten zu werden, ein bisschen zu quatschen, sich auszutauschen über eine Leidenschaft, die wir alle teilen, das Lesen. Und ein Urlaub ohne Buch, das geht bei mir gar nicht. Wie ist das bei euch? Geht da im Urlaub mehr als sonst? Ihr dürft beruflich viel lesen.
Also aktuell, weil wir auch sonst sehr viel lesen, ist es im Urlaub dann wahrscheinlich ähnlich viel, oder? Wie siehst du das, Michi? Vielleicht
das
ein bisschen entspannter.
Es kommt immer darauf an, wo wir hinfahren. Wenn wir dort schon mal waren, dann geht sich noch mehr Lesen aus, weil man ja vielleicht so das Wichtigste schon kennt und sich besser auskennt. Wenn man irgendwohin zum ersten Mal fährt, mag man natürlich dort schon, also sich auch viel anschauen. Aber an und für sich ist es gleich viel oder eben ein bisschen mehr, weil wir ja doch den Urlaub dann dazu nutzen, auch ein bisschen auszuruhen. Und das geht gar nicht ohne Buch. Grundsätzlich ist nur der Urlaub weniger, seit wir die eigene Buchhandlung haben. Also so gesehen lesen wir unterm Jahr mehr als im Urlaub.
Ganz sicher.
Was sind da eure Interessen? Seid ihr Querbeetleser oder hat schon jeder so sein Ding, was er besonders gerne liest? Sein Genre?
Also bei mir ist es durchaus Kinder- und Jugendbuch, wenn es spannend und gut geschrieben ist oder lustig. Ich lese auch gerne Fantasy, Science Fiction, manchmal und ausgewählt Sachbücher, lese natürlich durch die Literatur und eigentlich erst seitdem wir die Buchhandlung haben, habe ich wieder angefangen, mehr Krimi zu lesen. Also das habe ich ja zeitlang fast ganz ausgelassen, da hatte ich genau eine Reihe. Das war auch nicht des Krimis wegen, sondern der Geschichte rundherum.
Welche Reihe war das?
Das waren die Abenteuer vom James Lee Burke, der Robbie Shaw, der zuerst Polizist, dann Privatdetektiv und dann wieder irgendwie Polizist wird. Also zuerst in New Orleans, dann Privatdetektiv und dann in irgendeinem kleinen Kaff außerhalb von New Orleans. Und das mich einfach auch wegen dieser ganzen Geschichte rundherum, ich bin im tiefsten meines Herzens auch Bluesmusiker und Bluesfan und das hat man halt dort alles. Also den habe ich schon verschlungen, aber sonst wenig Krimi und Krimi lese ich jetzt schon auch wieder mehr.
Mhm. Wie ist das bei dir, Michi?
Ja, ähnlich wie bei Stefan. Also ich lese im Grunde vom Krimi, Thriller auch immer wieder, wobei da muss ich dann meistens dazwischen wieder irgendetwas anderes lesen. Da schlafe ich dann gelegentlich eher schlecht, aber grundsätzlich lese ich sie auch natürlich mit großer Spannung und jegliche Literatur, gelegentlich Sachbuch. Was ich ganz selten und punktuell nur lese, ist tatsächlich Fantasy und Science Fiction. Da bin ich ganz froh, dass der Stefan das ohnehin also von sich aus auch sehr, sehr gerne liest. Da picke ich mir immer nur so ganz, ganz vereinzelt etwas heraus. Das überlasse ich eher dem Stefan. Aber genauso Kinderbuch, Jugendbuch, weil es einfach ganz tolle Bücher auch und tolle Geschichten auch aus diesem Bereich gibt und wir das auch erzählen können wollen. Also von dem her, ja, auch querbeet.
Jeder von euch hat einen Stapel Bücher vor sich liegen und ich bin schon gespannt, was ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da so empfehlen könnt. Was habt ihr mitgebracht? Stefan, starte du mal.
Also ich habe mitgebracht von der Lilli Braun-Arnold, The Last Bookstore on Earth. Das ist eine wunderbare, also soweit man das sagen kann, eine wunderbare Dystopie. Die Menschheit ist am zugrunde gehen und die junge Heldin des Buches, die Studentin ist und Teilzeit in einer Buchhandlung arbeitet und die einzige aus ihrer Familie ist, die überlebt, flüchtet sich in diese Buchhandlung und lebt in dieser Buchhandlung. Und also, wie wir alle wissen, ein Ort, der offen ist, ein Ort, der wahrscheinlich in dem Fall auch viele Glasauslagen hat, ist natürlich nicht der ideale Platz für eine Dystopie. In dem Fall ist es das schon, weil sie Geschichten gegen Essen tauscht, weil sie auch eine Art stilles Postamt ist, wenn irgendjemand glaubt, es gibt noch jemand, der aber nicht da ist, da Briefe hinterlässt. Es ist eine echt spannende Geschichte für junge und junggebliebene Leser und Leserinnen und hat mich durchaus beeindruckt, auch mit dem Plot. Also wenn man so wie ich dann auch Shaun of the Dead gesehen hat, wo man ja weiß, man soll sich, wenn die Zombie-Apokalypse ist, soll man sich einen Ort suchen, den man kennt. Wir würden dann auch in unserer Buchhandlung bleiben. Ab zu Störs Lesefutter. Wir haben Prosecco. Die Autorin dürfte mit dem Buch in Amerika einen riesen Hype und einen riesen Erfolg gehabt haben. Ich habe es dann, wie es gekommen ist, gleich gelesen, weil man dachte, das klingt spannend und es ist es auch. Hat auch ein bisschen Liebe drinnen, was auch immer schön ist, und viel Spannung und halt dieses dystopische oder Last Bookstore on Earth Feeling. Wir werden da für euch. Das ist mein erstes. Also in Wirklichkeit dystopisches Science Fiction und vom Verlag her eigentlich als Jugendbuch, also so eher Young New Adult, ich schätze mal so ab 16 durchaus
empfehlenswert,
aber auch für Erwachsene.
Schauen wir uns gleich das nächste an. Das schaut auch dystopisch
ja,
aus.
Ja, das nächste ist von einer meiner geheimen Lieblingsautorinnen, deren
Namen wir jetzt nicht verraten.
Oh ja, das ist die Annika Bär. Wenn mich die Annika Bär hört, wir warten auf dich. Ihr letztes Buch hat mich extrem begeistert. Das war Succession Game. Das ist auch bei Piper erschienen. Das war eine Escape Room Geschichte in der nahen Zukunft, wo der Escape Room mehr oder weniger als so riesen Fernsehshow aufgezogen wird und immer die Gewinnerin, der Gewinner dort bleiben darf und im nächsten Escape Room auftritt. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner der letzten 16 Shows ist ein Hacker, den die Firma dort mehr oder weniger eingesperrt hat. Und dann kommt es zur neuen Show. War damals, wie es erschienen ist, da waren wir relativ jung, aus meiner Sicht der beste, zumindest deutschsprachige, wenn nicht sogar der beste Science-Fiction-Roman des Jahres, das habe ich ihr auch geschrieben, zumindest auf Instagram. Das hat ihr gut gefallen. Und jetzt ist ganz neu gekommen wie Burn the Sun. Das ist auch wieder eine nahe Science-Fiction-Geschichte, auch dystopisch. Ich höre dann schon auf mit Dystopien. Und es ist eine Piratengeschichte. Und alles ist super. Und wenn es mit Piraten ist, ist es noch viel superer.
Da wird Stefan wieder zum Kind.
Ja, also Piraten und Zombies, aber Piraten sowieso immer. Und spielt in der nahen Zukunft. Die Welt ist überflutet. Also es gibt Inseln, die natürlich dort sind, wo vorher die großen Städte waren. Und es gibt in New Florida eine Piratenkolonie und ein ganz besonderes Schiff, auf dem nicht nur der coole Captain ist von den Inseln, die als erstes überflutet werden. Diese kleinen Inseln, um die sich keiner schert. Und mit an Bord eine Quantenphysikerin und Mechanikerin, die ein Gerät gebaut hat, mit dem sie zeitreisenartig unterwegs sein kann. Und es ist teilweise ein bisschen verwirrend, weil es da verschiedene Zeitströme gibt, aber es ist eine höchst spannende und geniale Geschichte, die ich, glaube ich, vorgestern fertig gelesen habe.
Jetzt schauen wir mal zu Michi. Du kannst einmal durchatmen. Bei dir liegt ein Buch ganz oben am Stapel, von dem habe ich schon viel gehört, aber es leider noch nicht selber gelesen.
Noch nicht selbst gelesen. Ne? Vielleicht möchtest du es dann lesen, nachdem ich kurz darüber erzählt habe. Michael Hausenblas, Der Uhrmacher, bei Frau Müller erschienen. Das ist ein Buch, das mich insofern beeindruckt hat, weil es ein ganz sanftes und melancholisches Buch ist. Die Hauptfigur, dieser Uhrmacher, der ganz selbst gewählt und bewusst ein sehr reduziertes Leben führt, sehr strikte Rituale in seinen Alltag eingebaut hat und dann eines Tages in seinem Geschäft, in seinem, wo er Uhren repariert, den Besuch einer Dame bekommt, die ihm eine Sanduhr bringt und ihn bittet, die zu reparieren, denn aus ihrer Sicht funktioniert die nicht richtig. Und das wirft ihn relativ aus der Bahn und er beginnt über gewisse Dinge nachzudenken und bricht eigentlich so ein bisschen aus seinem Leben aus. Und mehr möchte ich gar nicht erzählen, weil ich finde, es sollten so viele Menschen wie möglich lesen. Also es hat mich sehr beeindruckt, immer dann, wenn ein Buch mit ganz wenig auskommt und einen trotzdem fesselt und man möchte unbedingt weiterlesen. Also es ist eine große Empfehlung meinerseits. Ich habe das ganz toll gefunden. Mhm. Ja, und dann auch einer meiner Lieblinge, wo ich sagen muss, da hat wirklich jedes Buch für mich auf andere Art etwas ganz Besonderes. Und bei diesem Buch ist es dem Autor gelungen, das ist der Thomas Sautner, Nur zwei alte Männer, bei Picus erschienen. Da gibt es eine Textstelle drinnen, das sind 4 oder 5 Zeilen. Das habe ich mittlerweile schon so vielen Menschen wie möglich hier auch in der Buchhandlung laut vorgelesen, weil ich das so schön finde. Das ist so ein Text mit Gänsehaut. Ja, wenn ich es vorlesen soll,
jetzt
gerne.
Jetzt kannst du nicht nur davon sprechen, jetzt musst du es wirklich vorlesen.
Gott sei Dank habe ich mir die Seite gemerkt, auf der diese Zeilen sind. Belichtungszeit. In einem Hauch von Ewigkeit verschmelzen Form und Inhalt. Ein Bruchteil einer Sekunde, in der alles geschieht. Das Leben hält den Atem an, um sich selbst wahrzunehmen, um zu staunen, wie es ist. Und ich finde das so toll und es ist witzig, dieses Buch. Es sind wunderbare Charaktere, eben zwei alte Männer, die ganz unterschiedlich sind, nebeneinander wohnen. Die ganze Geschichte ist entzückend von Anfang bis zum Ende. Wie gesagt, man muss oft schmunzeln. Es gibt noch eine dritte Hauptfigur, die eine wesentliche Rolle spielt. Ich möchte auch da nicht zu viel erzählen, denn ich finde, auch das sollten so viele Menschen wie möglich lesen. Ich wiederhole mich, aber es ist so. Nur zwei alte Männer.
Wir wissen ja alle, dass die Menschen oder viele Menschen gerne in Spannendes versinken. Habt ihr da auch was zur Hand?
Ja, zufälligerweise habe ich auch einen Krimi mit. Oder da.
Raus damit.
Und zwar von Fabio Nola, Kommissario Gaetano und der lügende Fisch. Ist im April erschienen, ist ein Krimi, der in Neapel spielt, ist aber kein Regionalkrimi und schon gar kein Cozy Crime. Es ist ein ziemlich wilder Krimi, der einem einerseits zeigt, wie schön Neapel sein kann, andererseits zeigt, wie schrecklich Neapel sein kann, ist der erste, also es wird nächstes Jahr weitergehen und
das ist eine Neuentdeckung von dir auch.
Das ist erstens einmal eine Neuentdeckung von mir, das ist auch das erste, beziehungsweise der erste Krimi von Fabio Nola. Fabio Nola schreibt unter Pseudonym, ist deutscher Historiker und hat lange in Neapel gelebt, das erkennt man in dem Krimi auch. Und zu dem Krimi gibt es auch eine sehr lustige Geschichte. Ich habe vorab ein Exemplar gekriegt, das habe ich gelesen. Dann kriegt man eine E-Mail von Fabio Nola und er sagt, ich bin im September eine Woche in Wien und ich habe gehört, wir wissen nicht von wo, dass es bei euch so schön sein soll und ich würde gern bei euch lesen. Dann habe ich auf seine Homepage geschaut, habe gesehen, er ist tatsächlich eine Woche in Wien und am Freitag in dieser Woche hat er in Wien eine Lesung. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, das tut uns total leid, wir hätten ihn gern da, aber unsere Lesungen sind an Freitagen Und er hat am Freitag in Wien schon eine Lesung und seine Antwort war dann, das kann ich verschieben, deswegen kommt er am 26. September zu uns.
Oh, perfekt. Ja, Wahnsinn.
Und da werden wir wahrscheinlich, da müssen wir mit unserem spirituosen Fachmann noch reden, der uns die Whisky-Verkostung gemacht hat, da werden wir dann wahrscheinlich Grappa dazu.
Grappa und Limoncello und solche Sachen.
Ja, genau. Das wird so ein ausklingender Sommerlesungstermin sein. Und höchst spannend, echt genial und man lernt auch viel über den Stadtheiligen, nämlich den heiligen Januarius San Gennaro kennen, der irgendwie ein Blutwunder hat und ziemlich kurios ist.
Fabio Nola, Datum habe ich mir notiert für die Lesung. Michi, auch von dir was Spannenderes oder?
Nein, in dem Fall kein Krimi, aber mein Lieblingsbuch des heurigen Frühjahrs, möchte ich sagen, in dem diesmal das Thema Liebe auch vorkommt, sehr viel Musik drinnen steckt und es hat mich halt einfach sehr berührt, dieses Buch. Es geht um Hannes und Polina. Der Titel des Buches ist eben für Polina von Takis Würger. Und die beiden wachsen miteinander auf und können nicht unterschiedlicher sein. Die Polina ist höchst temperamentvoll, immer neugierig, probiert einfach alles aus. Und Hannes ist eher mit sich selbst und den wenigen Personen in seinem Umfeld zufrieden und glücklich. Er braucht nicht mehr. Er ist höchst musikalisch, man könnte fast sagen ein musikalisches Wunderkind, lernt sehr früh Klavier spielen und braucht nur sich, die Musik und eben diese paar Personen, die ihm wichtig sind. Ja, und irgendwann verlieren sich die Wege von Polina und Hannes aber dann doch. Sie finden wieder zueinander, aber nie ganz und nie als Paar. Und es ist irgendwie höchst berührend, die Geschichte dabei. Und eben ein wunderschöner Roman, finde ich. Mhm. Hat mich sehr berührt, heuer im Frühjahr, als ich es gelesen habe.
Gut, was hast du noch auf deinem Stapel?
Etwas Lustiges, sehr Charmantes, das in Frankreich spielt. Emma Hamberg, Bonjour Agneta. Die Agneta ist eine Schwedin, die
bei dieser Gruppe singt.
Nein, in dem Fall nicht. Das ist nur eine Namensgleichheit. Agneta ist Ehefrau, Mutter zweier Kinder, die gerade oder zu diesem Zeitpunkt, in dem das Buch beginnt, schon so weit eigenständig sind, sich dann eigentlich nur noch melden, wenn dann gerade wieder mal Geld benötigt wird oder Hilfe benötigt wird von den Eltern und die dann irgendwie so ein bisschen verloren ist, weil ihre Hauptaufgaben dann mittlerweile schon weggebrochen sind und ihr Mann gerät dann in eine totale Midlife-Crisis. Er will sich nur noch total gesund ernähren, er geht Eisschwimmen und sie soll das alles mitmachen und sie möchte das so gar nicht. Sie möchte Rotwein trinken und üppigen Käse essen und sie versteckt es dann unter ihrem Bett, weil ihr Ehemann ganz streng ist und sie dann immer total empört zurechtweist. Sie mag einfach ihr Leben leben jetzt, wo die Kinder dann schon wieder oder groß sind und endlich Zeit wäre. Und sie ist dann sehr unglücklich, weil sie so drinnen steckt in diesem Leben und liest dann in der Zeitung eine Annonce und glaubt, es wird in Frankreich in einem kleinen Dörflein ein Au-pair-Mädchen gesucht und bewirbt sich kurzerhand total impulsiv und bekommt dann tatsächlich die Zusage und fährt dorthin. Und dann ist das dort dann doch ein bisschen anders als erwartet, denn im Grunde kommt sie in ein kleines französisches Dorf mit äußerst liebenswerten Nachbarn und Charakteren, soll allerdings auf einen leider an Demenz erkrankten älteren Künstler aufpassen und als sie dann ankommt, denkt sie sich, nein, ich fahre gleich wieder nach Hause, weil das ist ja jetzt gar nicht das, was ich erwartet habe. Aber sie lässt sich dann doch drauf ein und verbringt dort wunderbare Wochen und versucht eigentlich zu sich selbst zu finden und herauszufinden, wie sie ihr Leben weiterführen will. Und es ist gespickt mit ausgesprochen schönen Dialogen, mit wunderbaren Situationen, mit sehr witzigen Dingen auch. Also vergnügliche und schöne Sommerlektüre, würde ich sagen. Und es gibt mittlerweile bereits einen zweiten Teil, den ich noch nicht gelesen habe. Da bin ich schon ganz neugierig. Aber wem es gefällt, wer es ausprobieren möchte und wem es dann gefällt. Also es gibt auch bereits Teil 2.
Gut zu wissen. Was hast du noch ausgesucht?
Ja, ich habe einen Literaturnobelpreisträger mit.
Ja.
Ich habe Sinclair Lewis dabei. Das ist bei uns nicht möglich. Das ist ein Buch, das uns ein Kunde, also er hat es bestellt und hat gesagt, dass wäre gut, wenn ihr das auch lest. Das machen wir auch immer wieder auf unsere Kunden hören, weil sie hören ja auch auf uns. Und Sinclair Lewis war meines Wissens der erste amerikanische Literaturnobelpreisträger, der im Jahr 1935 einen gruselig visionären Roman geschrieben hat, nämlich Das ist bei uns nicht möglich. Da geht's um einen populistischen Präsidentschaftskandidaten. Ja, muss man sich vorstellen.
Ja.
Ja, 90 Jahre vorher hat er schon gesehen, was Trump macht. Und da muss ich jetzt ein kurzes Stück draus vorlesen.
Bitte.
Und zwar vorab, es ist die Geschichte eines kleinen Zeitungsherausgebers in Vermont, der diese Zeit eben miterlebt und dann auch drunter leidet natürlich. Und den Kapiteln ist vorab immer das fiktive Buch vom Kandidaten und nachher Präsidenten Berzelius Buzz Winthrop vorgestellt. Das ist das, die Stunde Null heißt das Buch. So. Und alle, die sich jetzt an Donald Trump erinnern, das war schon vor 90 Jahren so. Ich will nicht eher ruhen, bis wir alle unsere Bedarfsartikel selbst erzeugen können, sogar Kaffee, Kakao und Gummi, damit das Geld im Land bleibt. Wenn wir so weit sind und gleichzeitig mit Hilfe eines großzügigen Touristendienstes die Fremden aus aller Welt in die Lage setzen, unsere Naturwunder sowie die großen Hotels zu besuchen und ihr Geld im Land zu lassen, dann werden wir über eine so ausgeglichene Handelsbilanz verfügen, dass wir daran gehen können, meinen so vielfach kritisierten und dennoch kerngesunden Gedanken auszuführen, nämlich jeder Familie $3,000 bis $5,000 im Jahr auszuzahlen. Das heißt wohlverstanden jeder echten amerikanischen Familie. Dieses große Ziel wollen wir anstreben, nicht mit leerem Schwatz unsere Zeit in Genf oder Lugano vergeuden, wo immer das auch sein mag. Es ist eine beeindruckende, es ist eine gruselige Geschichte und das ist irgendwie aktuell mein Missionsbuch. Ich habe immer so ein Buch, von dem ich meine, es müssen es alle lesen und das ist gerade Sinclair Lewis, Das ist bei uns nicht möglich.
Mhm. Ja, ich sage immer, das, was jetzt gerade passiert, eigentlich kann man es gar nicht erfinden.
Na.
Und es ist doch Realität.
Ja.
Der Lesestoff geht nicht aus.
Ich mache jetzt gleich weiter, weil das ist jetzt das Sachbuch, das ich mit habe. Das ist von einem von uns hochgeschätzten Autor, mit dem wir jetzt auch eine Lesung machen. Ilja Trojanow, Das Buch der Macht, wie man sie erringt und nie wieder loslässt, also das nie in Klammer, ist an und für sich ein bulgarisches Versepos, das dort irgendwie Nationalliteratur ist und das Ilja Trojanow jetzt als Prosatext ins Deutsche übersetzt hat, die Geschichte des alten Wesirs, der seinem Nachfolger sagt, eben wie man Macht erlangt und sie dann auch behält. Mit Freundalwirtschaft, mit Bestechung, mit ich weiß was über dich und hab dich in der Hand. Und Ilja Trojanow hat dem Buch dann auch noch einen Chor von Stimmen gegenübergestellt, die sozusagen dazu dem beipflichten oder auch widersprechen. Der Chor von Stimmen ist von Hannah Arendt über Machiavelli bis Sallust, Aristoteles, Erasmus von Notre Dame, Friedrich Nietzsche, Jonathan Swift etc. Also höchst spannend. Das ist ein bisschen Arbeit, aber höchst empfehlenswerte Arbeit. Also Stojan Michailowski, Buch für das bulgarische Volk, nacherzählt von Ilja Trojanow. Also übersetzt und nacherzählt von Ilja Trojanow, den wir sehr, sehr schätzen.
Ihr habt beide noch Lesestoff für die Jüngsten mitgebracht. Michi, bei dir liegt aber noch ein Buch im Stapel.
Ja, ein sehr vergnügliches Buch, oder ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Irene Diviak, Die allerletzte Kaiserin, bei Bertelsmann erschienen.
Eine ganz junge Autorin.
Eine ganz junge Autorin, die auch bereits bei uns zu Gast war und genau aus diesem Buch gelesen hat. Und ich habe es damals davor auch gelesen und habe sehr witzig die Idee gefunden. Also einfach ein Geschehen ist aus der österreichischen Geschichte. Was wäre denn gewesen, wenn das anders passiert wäre? In dem Fall geht es um den Selbstmord von Kronprinz Rudolf in Meierling. Also die Autorin greift hier oder hat als Hauptfigur die Johanna Fierla, eine alte egozentrische Dame, die in das Wirtshaus am Land kommt, in dem sozusagen die zweite Hauptprotagonistin arbeitet und die beginnt dort, der Wirtshaustochter, ihre Geschichte zu erzählen, denn sie behauptet eben, die allerletzte Kaiserin, die Enkelin Kronprinz Rudolfs zu sein, denn er hat sich damals dort gar nicht umgebracht und seine Geliebte, sondern die haben ein bürgerliches, sind untergetaucht, haben ein bürgerliches Leben geführt, Kinder bekommen und sie ist sozusagen eine Nachfahrin, also die Enkelin. Und ich habe die Idee, dass das womöglich so gewesen sein könnte, sehr vergnüglich gefunden und der ganze Roman ist einfach witzig. Die Figuren sind sehr toll getroffen. Also auch eins meiner Lieblingsbücher.
Und dann sehe ich eben noch, ja, wie vorhin erwähnt, ganz hübsche Kinderbücher, Bilderbücher teils, glaube ich.
Ein Bilderbuch, das hat die Michi.
Ja. Ja, in das haben wir uns verliebt und auch dieses Buch haben wir schon unzählige Male hier vorgelesen, weil es zum einen Spaß macht, weil ein Wort wiederkehrend am Beginn jedes Satzes vorkommt und vielleicht dann auch irgendwann zum Zungenbrecher wird. Das ist von Clemens Setz, der Mopsfisch.
Kein unbekannter Autor.
Kein unbekannter Autor, aber sein erstes Kinderbuch.
Sein erstes Kinderbuch. Und ohne jetzt zu lange irgendwie Zeit in Anspruch zu nehmen, aber das beginnt so: Mopsfisch lila, Mopsfisch rot, Mopsfisch Luftballonpilot, Mopsfisch losflieg, Mopsfisch Land, Mopsfisch hängt in Efeuwand. Also es ist irrsinnig toll illustriert. Wir haben die Idee von diesem Tier, halb Mops, halb Hund, halb Fisch, großartig gefunden und es ist der Text unglaublich toll. Aber man stolpert manchmal drüber. Also wir haben das jetzt schon so oft gelesen und können es fast fehlerfrei. Hin und wieder passiert es uns noch. Aber es ist ein großartiges Buch und von den Illustrationen und dem Text. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann einen Teil 2. Wir haben schon ein bisschen geblödelt mit dem Clemens Setz, weil wir gesagt haben, es schreit nach einer Fortsetzung, kann dann eigentlich nur Fischmops heißen. Und, also mal sehen, ob es so weit kommt.
Und Clemens Setz hat uns geantwortet, Fischmops zustimmen, Fischmops nicht, Fischmops von Idee entzückt.
Na bitte, die erste Seite wäre ja schon geschrieben eigentlich, oder?
Ganz genau.
Dein Buch ist ein bisschen was für Größere, schon zum
selber lesen. Ja, meins ist für Größere zum selber lesen oder auch zum Vorlesen von Matthäus Beer. Drei Wasserschweine brennen durch, das sind die Abenteuer der Capybaras aus dem Schönbrunner Zoo, in wunderbaren Geschichten zum Vorlesen und oder selber lesen und auch toll illustriert. Da gibt es auch schon den zweiten Band und Matthäus Beer wird am Störste am Vormittag bei uns lesen und wir haben ihn uns auf der Buch Wien angehört und waren da auch echt begeistert, weil da hat er die Geschichte vorgelesen, wie die drei Wasserschweine Geburtstag feiern wollen. Sie sehen, Menschen feiern Geburtstag, sie wissen nicht, was Geburtstag ist, aber da gibt's was Tolles. Deswegen beschließen sie, sie feiern auch Geburtstag und wünschen sich einen Brokkoli zum Geburtstag. Aber Brokkoli kriegen nur die Meerschweinchen. Und jetzt müssen sie in der Nacht, also die brechen in der Nacht immer aus. Und jetzt müssen sie halt schauen, dass die Meerschweinchen ihren Brokkoli hergeben. Aber jeder will vom anderen was und sie müssen von den Seehunden über die Wölfe kommen, damit dann die Meerschweinchen ihren Brokkoli hergeben, damit sie Geburtstag feiern können. Tolle Geschichten, witzig gemacht. Und die Capybaras sind ja momentan irgendwie auch Trendtiere. Und die Capybaras aus diesem Buch kann man auch im Zoo in Schönbrunn besuchen.
Wenn wir es jetzt noch dreimal sagen, werden wir alle zugeschwemmt, oder? Mit Capybara-Videos. Ja. Social Media. Kommen sie dann alle. Damit sind wir eigentlich durch mit euren Vorstellungen. Gibt es Neuerscheinungen, Sommer, Herbst oder auch Veranstaltungen bei euch, auf die ihr euch auch noch sehr freut?
Also Neuerscheinungen und damit wahrscheinlich auch eine Veranstaltung, die Via Kaiser, weil mit der haben wir ausgemacht, so wie das neue Buch kommt,
möchten wir sie gerne
wollen
zu Gast
wir sie einladen.
Haben.
Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wie es heißt.
Verflixt, ich auch nicht.
Die zweite Neuerscheinung, auf die wir uns sehr freuen, ist das neue Buch von der Milena Mischiko-Flaschar, weil auch die hätten wir gerne zu Gast und auch da haben wir schon gleich wieder vergessen, wie es heißt. Kommt aber auch im Sommer.
Das macht es umso spannender,
wenn ja, hier jemand nachschauen.
Na, muss keiner.
Wir
muss
nennen
keiner.
Den Titel nach.
Wir nennen die, aber die findet ihr eh in eurer. Also fragt dann uns. Wir können es euch wieder nachschauen und merken es uns dann. Oder geht in die Buchhandlung eures Vertrauens, die sagen euch das auch.
Also wir haben es jetzt bewusst nicht genannt.
Ja, die Fortsetzung von Herzgrab vom
Andreas Gruber.
Von meinem Bruder Andreas Gruber.
Mit dem du bereits verwechselt wurdest.
Ja, mehrfach.
Ja. Gab's auch. Ja, ein neuer Dan Brown, der sich lang Zeit gelassen hat, etwas Neues zu bringen. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, im September ein neues Buch kommen. Ich hoffe.
Und das sagen wir euch einfach nicht, wie es heißt.
Genau.
Das weiß, glaube ich, noch keiner offiziell.
Manches wissen wir selbst noch nicht. Wir bereiten gerade eben alles vor für den Herbst und entdecken auch stetig neu, was im Herbst, Weihnachten oder im Frühjahr 26 kommen wird.
Es ist auf alle Fälle schön zu hören, dass der Lesestoff nicht ausgeht. Ich kämpfe gerade mit mir selber und meiner Geldbörse, was da heute wieder alles mitgeht. Allein von den heute vorgestellten Büchern. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Die tollen Bücher, die ihr heute präsentiert habt. Die Geschichten zu Störs Lesefutter. Gratulation nochmal zum Titel Buchhandlung des Jahres. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und wünsche euch weiter viel Freude bei eurer Arbeit. Danke sehr.
Herzlichen Dank und schön, dass du zu uns gekommen bist und das mit uns gemacht hast. Das war, glaube ich, unser allererster Auftritt in einem Podcast.
Sehr stimmt. Schön. Ja. Tatsächlich, ja.
Ja.
Ist gelungen, würde ich sagen.
Mal
da
hören.
Bin ich jetzt froh. Da bin ich jetzt froh und erleichtert.
Wir hören rein. Wir hören alle rein und hoffentlich auch noch alle anderen oder viele andere hören da auch noch rein. Hat mich sehr gefreut bei euch. Vielen Dank.
Uns auch. Danke. Danke.
Mit nach Hause gekommen ist dann The Last Bookstore on Earth. Und neu verliebt habe ich mich beim Überarbeiten der Folge in Bonjour Agneta. Das muss noch in den Koffer, bevor es dann auch bei mir demnächst ans Meer geht. Künftige Veranstaltungen bei Störs Lesefutter findet ihr auf der Website. Alles verlinkt in den Shownotes. Und ganz wichtig zum Vormerken, der Störs Day am 6. September, wenn die Buchhandlung Geburtstag feiert. Der Podcast macht übrigens keine Sommerpause. Es wird sogar einiges passieren. Am besten gleich über eure Lieblingsplattform abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin, feine Lesestunden.